Deutschlandfunk, Campus und Karriere, das Bildungsmagazin.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Weil ja nun im Privaten in vielen Bundesländern so gut wie alles an Kontakten verboten ist, hat die Politik die Wirtschaft, die Unternehmen bei der Pandemiebekämpfung in den Blick genommen. Wer kann, soll im Homeoffice arbeiten, damit die Bahnen und Büros leer bleiben. Und außerdem sollen die Firmen ihre Mitarbeiter testen, wo es geht. Mindestens einmal, möglichst zweimal die Woche. Während das alles auf Bundesebene noch so eher Appellcharakter hat, hat Berlin hier klare Regelungen getroffen. Seit gut einer Woche müssen Firmen ihre Mitarbeiter Tests anbieten und ins Büro dürfen nur noch maximal 50% der Mitarbeiter. Macht das alles Sinn? Wie gut funktioniert das Testen in den Unternehmen? Kann, darf jeder zu Hause arbeiten, der möchte? Oder gibt es noch immer viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gegen ihren Willen quasi ins Büro zitieren? Das alles möchte ich bei Campus und Karriere heute besprechen, gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Homeoffice, Testpflicht, wie gut funktioniert das alles in Ihrem Unternehmen? Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Während der Bund noch an den neuen möglichen bundesweiten Lockdown-Regelungen feilt, sind in Berlin seit Anfang April einige neue Vorgaben in Kraft. Viele davon treffen den Arbeitsschutz, die Unternehmen. Es gilt eine Testpflicht für Unternehmen, außerdem eine Obergrenze für die Büroauslastung von 50%. Ob Berlin da Vorbild für den Bund sein könnte, auch für Maßnahmen, die bei einer vom Bund gesteuerten Pandemiebekämpfung eine Rolle spielen könnten, das alles möchte ich mit meinen Gästen diskutieren. Unter anderem mit Alexander Schierp, er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Götzke.
Herr Schierp, lassen Sie uns zunächst mal über das Testen in den Unternehmen sprechen, das in Berlin ja gilt. Zweimal die Woche müssen Berliner Unternehmen ihren Mitarbeitern Tests anbieten. Haben die Mitarbeiter Kundenkontakt, sind die Tests sogar verpflichtend. Ist das eine sinnvolle Regelung?
Ja, schade, dass wir nicht mit dem Homeoffice angefangen haben. Dann hätten wir ein bisschen positiver begonnen. Aber Sie haben das Testen gesetzt. Ich beginne trotzdem mal positiv. Das Testen ist eine wichtige und gute Sache. Da sind viele einig und da ist auch die Wirtschaft dabei. Wir sagen, Testen ist die Brücke oder eine der Brücken, die uns jetzt noch bis an den Zeitpunkt bringt, wo wir ausreichend Geimpfte in der Bevölkerung haben. Erste Frage ist, muss das verpflichtend sein für die Unternehmer? Da nimmt man ja gern so die gesamtgesellschaftliche Verantwortung jetzt als Begründungsgrundlage. Das ist aus meiner Sicht eigentlich keine rechtliche Kategorie. Oder wenn, dann wird sie freiwillig wahrgenommen. Das ist ja auch der Ansatz der Wirtschaft. Es gibt eine riesige Kampagne zum Testen von den Spitzenverbänden BDA, BDI, DIHK getragen. Mit wirklich großem Erfolg, unabhängig, ob man jetzt die Messungen der Wirtschaft selbst oder die Messungen der Bundesregierung nimmt, hat es da wahnsinnig viel Bewegung gegeben nach oben, was diese Testangebote betrifft. Wir selbst haben gemessen, dass etwa 80-90% aller Unternehmen Angebote machen oder das ganz konkret vorbereiten. Bei der Bundesregierung ist das etwas weniger gewesen, aber auch ein Riesensprung. Deshalb sagen wir, es braucht diese gesetzliche Pflicht nicht. Wir werden auch im Rahmen dieser Selbstverpflichtung die Quoten erreichen, die wir auch nur mit einem Gesetz erreichen. Also man muss ja nicht glauben, dass wenn wir jetzt ein Gesetz haben, dass wir dann bei 100 oder 105% am Ende liegen.
Es ist ja so, es gibt eine Studie des WSI, die kommt zu dem Ergebnis, dass nur jedem vierten unter Mitarbeiter ein Test angeboten wird bundesweit. Also da geht die Berliner Regelung ja offenbar darüber hinaus.
Die Berliner Regelung sagt ja, ich muss allen, die da sind, erstmal was anbieten. Das sind ja nicht alle, wir kommen ja noch aufs Homeoffice zu sprechen. Die sind ja auch in Berlin außen vor, sodass man eben auch in Berlin nicht auf 100% schon deshalb kommen wird. Klar, wenn ich von den, das ist einer der wesentlichen Punkte. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die insbesondere dann da, wo sie den Infektions- oder die Infektionsgefährdung besonders hoch einschätzen, diese Angebote machen und wo sie keine Gefährdung sehen, eben noch nicht. Das hat auch teilweise noch mit Verfügbarkeit überhaupt von Tests zu tun. Das ist ja auch noch ein Thema, auf das wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Das ist sicherlich richtig, dass man im Moment noch nicht in einer Situation ist, wo die Mehrheit zweimal in der Woche so ein Angebot machen kann.
Also es funktioniert in Berlin nicht, sagen Sie damit, oder?
Die Umsetzung ist ein Riesenthema. Jetzt haben wir ja erstmal über diese Grundsatzfrage, muss es eine Pflicht sein, gesprochen. Wenn wir das mal hinter uns lassen, dann sind wir ja bei der Ausgestaltung. Bei der Pflicht selbst habe ich angesprochen, das Thema Verfügbarkeit der Tests. Da gibt es Lieferzeiten, die sind ganz unterschiedlich, die ändern sich auch pausenlos. Also könnte man jetzt natürlich als Unternehmen, wenn man den Weg der Selbsttests wählt, jeden Tag die 31 Anbieter, die es da mittlerweile gibt, irgendwie abprüfen. Aber irgendwann entscheidet sich ein Unternehmen, wo es bestellt. Und dann hören wir da alles zwischen 10 Tage und 4 Wochen. Hängt sicherlich auch ein bisschen mit den Preisen zusammen. Je günstiger ich bestelle, desto länger ist häufig die Lieferzeit. Das ist ein Umsetzungsthema. Das wird aber, kennen wir ja auch noch aus der Anfangszeit der Masken, da würde ich sagen, das wird sich irgendwann einspielen, wobei ich eigentlich gar nicht von irgendwann sprechen möchte, weil wir hoffen, dass das jetzt hier ein schwerer Eingriff, ein sehr vorübergehendes Instrument ist, was wir also ungern noch bis in den Herbst sehen würden. Großes zweites Thema, die Tests sind nur dann sozusagen anerkannt im Sinne der Berliner Verordnung, wenn sie unter Aufsicht im Betrieb durchgeführt werden. Da sagen wir, das ist das Gegenteil von Arbeitsschutz. Arbeitsschutz machen wir ja, um die Beschäftigten zu schützen vor Erkrankungen, vor Verletzungen bei der Arbeit. Und da ist es für mich schlicht nicht nachvollziehbar, warum man gerade bei Selbsttests nicht sagt, die macht man vor der Arbeit zu Hause. Und wenn er positiv ist, dann kommt man gar nicht erst an die Arbeitsstätte, um dann noch Kontakte mit Leuten, die einen da beaufsichtigen müssen, zu führen. Der Glaube ist wohl, dass man da mehr Menschen erreicht. Das hängt dann am Ende ja wieder mit dieser dritten Komponente Bescheinigungspflicht zusammen. Wenn ich noch mal kurz bei der Aufsicht bleibe, neben dieser grundsätzlichen Frage der Sinnhaftigkeit, gibt es dann wieder ganz viel praktische Themen. Ich muss überhaupt erst mal Leute finden, die bereit sind, diese Aufsicht zu führen. Die kann ich extern versuchen einzukaufen. Das ist zum einen teuer, zum anderen ist da auch nur ein begrenzter Markt an Anbietern verfügbar. Meine Beschäftigten werde ich ohne weiteres dazu nicht verpflichten können. Das ist fast niemandem irgendwo, auch nur in der Nähe seiner üblichen Arbeitsaufgaben. Und die Arbeitsverträge sind jetzt selten so gestaltet und ist vielleicht auch gar nicht wirksam möglich, dass man jetzt irgendwas ganz anderes einfach so zuweist. Das ist ein Thema, was tatsächlich sich gerade stellt, was teilweise dazu führt, dass Menschen im Homeoffice inzwischen angesprochen werden, ob sie bereit sind, in den Betrieb zu kommen, um da die Produktionsbeschäftigten zu beaufsichtigen beim Testen. Also es sind auch wirklich teilweise schon bizarre Einzelfälle an uns herangetragen worden. Das nächste ist, diese Aufsichtspersonen müssen irgendwie unterwiesen werden. Da hat jetzt die Senatsverwaltung für Wirtschaft eine sehr schlanke FAQ veröffentlicht. Da steht, können Sie sich einen Videofilm angucken, so einen Erklärfilm, und dann können Sie das. Das ist sicherlich nicht das, was das Arbeitsschutzgesetz sich vorstellt an der Stelle. Da ist eine Unterweisung, wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, in der Regel durch den Betriebsarzt notwendig. Da geht es ja auch nicht nur darum, dass man weiß, wie dieser Test funktioniert. Das wissen die Getesteten im Zweifel auch selber, sondern da geht es auch darum, sich selber zu schützen, wenn man so viele Kontakte hat, das Setting ordentlich einzurichten für so eine Auskunft. Also das ist etwas, was gerade viel, viel Arbeit macht, und Betriebsärzte sind eben auch eine total knappe Ressource. Also auch da wieder Wartezeiten bis zu einem Betriebsarzt. Die wenigsten Betriebe haben ja einen eigenen, sondern werden durch externe mit betriebsmedizinische Dienste betreut und die haben mittlerweile auch für solche Unterweisungen recht lange Wartezeiten. Dritter Punkt, dann bin ich auch erstmal am Ende beim Thema Aussicht, mit Mitarbeitervertretungen. Also es ist auch so, dass man, das gibt zwar eine Verordnung jetzt, man muss das grundsätzlich machen, aber die lässt Spielräume, wie man es macht, und diese Spielräume auszufüllen, das ist eben dort, wo es ein Betriebs- oder Personalrat gibt, nur gemeinsam möglich. Da muss man sich einigen und auch das gelingt nicht überall so wahnsinnig schnell. Ganz frisch gestern ein Unternehmen sich gemeldet, ein großes Möbelhaus in Berlin, die haben einen externen Dienst gewonnen, das Rote Kreuz, die das machen sollen. Da hat jetzt aber der Betriebsrat große Probleme gesehen mit den Mitarbeiterdaten, wenn die in die Hände des Roten Kreuz. Also das sind alles Themen. Ich will da auch gar nicht so riesen Vorwürfe aufmachen. Es sollte ja offenbar sehr schnell gehen, aber es ist doch ein bisschen, die Welt ist ein bisschen komplexer, als man sich das vielleicht vorgestellt hat, als man die Verordnung da irgendwie am Samstag Abend spät auf den Weg gebracht.
Vor zwei Wochen war das, genau. Viele Punkte, die Sie genannt haben. Ich möchte Sie weitergeben an einen weiteren Gesprächsgast hier in unserer Runde, die grünen Politikerin Laura Sophie Dornheim. Ich grüße Sie, Frau Dornheim.
Hallo, guten Tag.
Frau Dornheim, warum hat Ihre Wirtschaftssenatorin, die grüne Ramona Popp, sich nicht für eine praktikablere Lösung entschieden? Warum ist das alles so kompliziert gemacht worden?
Da müssten Sie jetzt Ramona Popp selbst fragen. Sie haben
immerhin
mich zwar
Ihre Parteifreundin.
Ja, das stimmt. Allerdings, wenn Sie mit mir sprechen, sprechen Sie noch mit einer ungewählten ehrenamtlichen Freizeitpolitikerin, zumindest bis September. Das heißt, ich sitze nicht mit am Tisch, wenn der Berliner Senat was entscheidet. Tatsächlich finde ich aber sehr richtig, dass zumindest mal was entschieden wurde, was auch eben sich gezielt an Unternehmen richtet. Also weil bei alle anderen Bereiche haben wir seit langem teilweise schon überschöpft quasi, gerade wenn es eben um private Kontakte geht, wenn es um Betreuung und Unterricht von Kindern geht, wo man einfach die Schrauben nicht mehr stärker anziehen kann. Und wenn es eben um Unternehmen geht, da ist seit ganz lang bekannt, es gibt schon seit Monaten Studien, dass natürlich massiv Ansteckungen in Unternehmen passieren am Arbeitsplatz, weil wo sollen sich denn sonst noch Leute groß treffen? Und es wird kaum gehandelt. Deswegen bin ich extrem froh, dass Berlin sich dazu durchgerungen hat, jetzt wirklich eben auch eine Homeoffice-Pflicht aufzuerlegen. Und ich sehe das Thema Tests ehrlich gesagt eher so ein bisschen als Fallbacks. Und das erste ist, alle, die nicht zwangsläufig müssen, ob ihres Jobs, sollten von zu Hause arbeiten. Und eben da, wo es nicht geht, soll getestet werden. Und ich bin jetzt mit den Ausführungen gerade auch so ein bisschen, ich habe mich vor ein paar Wochen selbst darum gekümmert, dass wir ein paar hundert Tests für die Kita-Kinder besorgen. Ich bin weder Unternehmerin noch sonst irgendwie, sondern habe das irgendwie selbstständig hingekriegt. Ja, ich muss nicht dafür sorgen, dass jemand da das quasi bezeugt, aber ich denke, das ist schon machbar. Was ich einfach immer wieder sehe, es gibt einen ganz großen Anteil von Unternehmen, von ArbeitgeberInnen, die da wirklich seit sehr langem vorbildlich und sehr proaktiv agieren. Die auch schon es letztes Jahr, als es noch ein bisschen knapper war, geschafft haben, ausreichend FFP2-Masken für alle, die eben vor Ort im Betrieb sein müssen, zu besorgen. Also auch nicht medizinische Unternehmen, irgendwie von Startups zu Großkonzernen. Die sehr unterstützende Homeoffice-Regelung anbieten, die versuchen, ihrer Belegschaft wirklich die Gesundheit zu sichern und da eben jedes Risiko zu minimieren und sie auch da also an vielen Stellen unterstützen, sei es mit flexibleren Arbeitszeitmodellen, mit Ausstattung fürs Homeoffice etc. Und dann gibt es eben leider einen Anteil von, so von dem, was ich an Berichten kriege, würde ich denken, es sind so 10-20% an Unternehmen, die sich einfach komplett querstellen und aus meiner Sicht grob fahrlässig verhalten, die also immer noch unnötig Menschen zur Präsenz verpflichten, die dann die krudesten Ausreden erfinden, warum ein bestimmter Job ja nicht als Büro- oder Bildschirmjob zählt. Also so Sachen wie, wurde mir original von Mitarbeitern geschrieben, weil wir auch ab und an von unserem Arbeitsplatz zum Drucker gehen müssen, gilt es nicht als reiner Schreibtischarbeitsplatz. Oder dass eben, ja, es heißt, wir halten ja die Abstände ein, wo er mittlerweile total klar ist, in Großraumbüros, so einem Aerosol ist über ein paar Stunden auch ein 1,5 Meter Abstand ziemlich egal. Wo dann irgendwie Masken ausgegeben werden, aber sogar von den Vorgesetzten kommuniziert wird, so nicht so wehleidig sein soll und quasi, wenn eine Maske trägt, ist eine Lusche. Also da auch sehr subtil oder weniger subtil Druck ausgeübt wird. Und ich denke, an diese Unternehmen, also an diese Minderheit, aber an diese, die da eben einfach ja, für die Gesamtgesellschaft ein ganz großes Risiko darstellen, für die muss man dann halt die Daumenschrauben anziehen. Und deswegen finde ich es auch okay, dann zu sagen, dann muss es halt eine Testpflicht geben. Wenn man eben auf andere Art und Weise da nicht an die Vernunft appellieren kann, dann muss es eben Pflichten geben und dann müssen die auch kontrolliert und ich finde auch sanktioniert werden.
Da kommen wir sicher gleich noch drauf, auch auf das Homeoffice und das Nicht-Möglich-Machen von Homeoffice. Ich möchte aber noch mal kurz beim Testen bleiben und einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen, Christian Hosbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg. Ich grüße Sie. Herr Hosbach, sind Sie da? Das scheint nicht der Fall zu sein.
Oh, ich glaube, ich hatte stumm geschaltet.
Ja, jetzt sind Sie da. Grüßen Sie, Herr Hosbach.
Das ist das Homeoffice-Problem.
Ja. Herr Hosbach, welche Erfahrungen bekommen Sie gespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen, wenn es um das Testen in Unternehmen geht? Funktioniert das?
Naja, wir können jetzt natürlich in der Osterpause jetzt noch nicht von flächendeckenden Rückmeldungen sprechen. Also das wäre jetzt deutlich übertrieben. Was wir wissen aus einer Umfrage, die das WSI gemacht hat, die hatten Sie vorhin schon erwähnt. Das ist das Institut, was in der Nähe der Gewerkschaften arbeitet, sagen wir mal. Da haben in der zweiten Märzhälfte, also direkt vor Ostern, hat etwa ein Viertel gesagt, der befragten 2800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, bei uns gibt es ein Testangebot einmal in der Woche, bei denen, die in Präsenz da sind. Nochmal knapp 20% haben gesagt, das ist noch nicht da, das soll aber kommen. Und über die Hälfte haben gesagt, nee, das gibt's nicht. So, und jetzt wissen wir alle natürlich, dass in diesen Themen sich wir eine ganz schnelle Dynamik sehen. Wir haben gesehen, wie schnell sich Masken verbreitet haben. Wir haben auch gesehen, dass ziemlich schnell sich die Nutzung von Homeoffice auch entwickelt hat, von Videokonferenzen und vielen anderen Dingen mehr. Und insofern bin ich zuerst eigentlich auch ganz optimistisch, dass das mit den Tests ebenfalls nach oben gehen wird, aber nicht ausreichend. Und deswegen ist es mit Sicherheit richtig, hier Verbindlichkeit reinzubringen und auch eine verbindliche Testpflicht einzuführen. Mhm. Das klingt erstmal so martialisch und Daumenschrauben werden dann genannt und sowas. Ich würde das versuchen, freundlicher zu formulieren. Es geht doch hier um gute Standards für unsere Gesundheit. Und das Testen im Unternehmen bei denen, die in Präsenz da arbeiten müssen, die das ja vielleicht auch nicht alle so gerne machen, das gehört zum Arbeits- und Gesundheitsschutz dazu. Das gehört genauso dazu wie irgendein Bürostuhl, von dem ich nicht krank werde, oder ein vernünftiger Computerbildschirm, von dem ich nicht irgendwie Augenkrebs kriege und dergleichen mehr. Das muss Standard werden.
Ich möchte unseren vierten Gesprächsgast mit in die Runde holen, Oliver Falk vom IFO-Institut. Ich grüße Sie, Herr Falk.
Hallo, Herr Götzke.
Herr Falk, lange hat die Politik an die Unternehmen appelliert. Wir haben das ja gerade auch schon angedeutet, sei es beim Testen, sei es beim Homeoffice, zumindest auf Bundesebene. Jetzt gibt es eben diese Verbindlichkeit in Berlin. Hat man zu lange gewartet, um die Unternehmen auch mit klaren Regeln und Pflichten in die Pflicht zu nehmen?
Wir haben tatsächlich in letzter Zeit keinen Anstieg des Homeoffice gesehen. Wir haben am IFO-Institut sowohl im Februar als auch im März die Unternehmen gefragt, wie viel Prozent der Mitarbeiterinnen teilweise oder vollständig im Homeoffice sind. Und das sind immer so knapp über 30%. Da tut sich gar nicht so viel. Wenn wir uns zusätzlich Mobilitätsdaten ansehen, gewinnt man sogar den Eindruck, dass die Arbeitsmobilität in letzter Zeit sogar zugenommen hat. Man geht also zumindest wieder teilweise in den Betrieb zurück. Also die Appelle haben bisher tatsächlich nicht in dem Maße gewirkt. Es scheint noch eine ganze Menge an Luft nach oben zu sein.
Um noch mal kurz beim Testen zu bleiben, aus Ihrer Sicht eine richtige Regelung, die hier in Berlin getroffen wurde, Testpflicht?
Wenn tatsächlich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch zumindest teilweise im Betrieb sind oder im Büro sind, dann macht es aus meiner Sicht tatsächlich Sinn, dort auch zu testen.
Jetzt wird ja über bundeseinheitliche Regelungen debattiert. Es wird dann ein Lockdown an einem neuen Paragraphen im Infektionsschutzgesetz gefeilt an diesem Wochenende, geht möglicherweise nächste Woche schon ins Kabinett. Frau Dornheim, sollte dort auch eine Testpflicht für Unternehmen bundesweit drinstehen aus Ihrer Sicht?
Ich finde ja, weil es eben einfach nochmal die Hürde, Menschen unnötigerweise in Betriebe zu zitieren, erhöht. Und das ist offensichtlich aktuell ja wichtig.
Herr Schirp, warum lehnen die Unternehmen das ab? Also wo liegt das Problem, wenn man es doch machen kann?
Ja, wir sehen es tatsächlich ein bisschen als Misstrauensvotum, weil wir, wie ich gesagt habe, auf dem wirklich extrem guten Weg sind. Ich kann mich kaum an eine so durchschlagskräftige Kampagne erinnern wie diese. Ich will aber, wie gesagt, das nicht den Eindruck erwecken, wir hielten Testen für falsch oder für unwichtig. Und es geht uns wirklich auch ganz stark um die Ausgestaltung und um die Umsetzbarkeit. Natürlich spielt auch für viele Unternehmen in dieser Zeit die Kostenbelastung eine Rolle. Wenn es eine Bundesregelung gäbe, wäre ich fast zuversichtlich, dass sie jedenfalls, was die Praktikabilität angeht, sich eher an Ländern wie Sachsen oder Brandenburg orientieren würde. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass man diese Aufsicht im Betrieb und Bescheinigung schreiben, dass man das im Bund zum Maßstab machen würde. Ich würde gern, ging ja jetzt auch teilweise schon ein bisschen hin und her zwischen Homeoffice und Testen, vielleicht beim Testen nochmal, Herr Hosbach hatte gesagt, ist es richtig, wenn eine Testpflicht da ist? Ich glaube, er meint diese Testangebotspflicht, denn das ist ja auch bei beiden Themen, sowohl beim Homeoffice auch beim Testen, noch ein Faktor, was wünschen sich eigentlich die Beschäftigten, wie verhalten die sich? Und wir haben ja nicht, mit Ausnahme derjenigen, die Kundenkontakt haben, auch in Berlin nicht eine Regelung, wo jeder jetzt sich testen lassen muss.
Zweimal die Woche muss ein Angebot
gemacht werden. Ich bekomme das Angebot und ich nehme es wahr oder ich nehme es nicht wahr. Habe gestern gelesen, die Bundesregierung hätte auch da schon wieder gemessen. Und da würde etwa jeder zweite Beschäftigte das annehmen. Das fände ich schon ganz schön viel. Können wir jetzt so erstmal nicht beobachten. Es ist sicherlich nicht alles so extrem wie das Beispiel, was ich jetzt im Radio gehört habe. Automobilzulieferer in Luckenwalde mit 380 Beschäftigten hat da eine sehr schöne, also Produktion, die Leute sind auch da und hat auch mit externer Unterstützung so eine Teststrecke da aufgebaut, haben sich jetzt zwischen 7 und 8 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen testen lassen in den ersten Tagen.
Also die anderen wollten
dann bringt
nicht.
Die anderen hatten offenbar kein Interesse. Man kann jetzt auch da nicht eben den Puls fühlen, warum und warum nicht. Also das Angebot ist da, ist auch nicht irgendwie um 3 Uhr nachts gemacht worden, damit keiner kommt, sondern wirklich ganz gut erreichbar. Kann man auch sagen, muss sich alles erst einschwingen oder sowas. Aber das ist eben ja auch dann noch ein Faktor, machen die Leute auch mit und das gilt ja genauso fürs Homeoffice. Also wir erleben das selbst auch, dass Mitarbeiter teilweise monatelang zu Hause waren und jetzt sagen, ich mag nicht mehr, ich will jetzt auch 2 Tage wieder ins Büro kommen. Auch das ist ja hinzunehmen, es sei denn, ich habe irgendwelche seltenen Arbeitsverträge, wo ich sie ins Homeoffice zwingen kann oder habe eine Betriebsvereinbarung oder sowas. Der Regelfall ist ja, es beruht auf Freiwilligkeit. Es wird ja auch von der Berliner Politik, auch bei der 50-50-Regelung an jeder Stelle betont. Ja, der Beschäftigtenwille würde natürlich sozusagen da ganz über allem stehen. Und finde das auch gar nicht falsch, aber es führt eben auch wieder dazu, dass man nie zu diesen vielleicht von manchen gewünschten 100% kommen wird.
Gibt es denn schon erste Erfahrungen in Berlin? Sie haben jetzt einen Extremfall aus Luckenwalde genannt, aber weiß man schon, wie das insgesamt jetzt in Berlin von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen wird, diese Testangebote? Vielleicht auch die Frage an Herrn Hosbach, vielleicht haben Sie da auch schon erste Einblicke, erste Eindrücke.
Also wir haben wenig Rückmeldungen, was die Wahrnehmung angeht von den Angeboten. Wir können aber schon messen an den Fragen, die auch bei uns natürlich landen, dass es eine ganze Menge Aufklärungsbedarf gibt, Unsicherheit gibt. Also bringt mir das jetzt was, wenn ich denn mal im Unternehmen bin und kann ich denn damit meinetwegen zum Friseur gehen oder sowas? Also mit der Bescheinigung, das sind ja die ganz pragmatischen Dinge, die Menschen sich im Moment auch überlegen. Hierzu muss es Aufklärung geben. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich wichtig finde, der bisher noch relativ wenig erwähnt worden ist: Kommunikation. Kommunikation ist sicherlich eine absolute Schlüsselfrage bei all solchen Regelungen. Die ganze Welt zwischen dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, zwischen der Gesundheitspolitik, der Corona-Politik und den Betrieben und den Kolleginnen und Kollegen, da ist ein echter Engpass im Moment. Es gibt viele, die hier Fragen haben, die sie gerne aufgeklärt hätten und die finden nicht so schnell Antwort. Und die Ämter, das wissen wir alle, die sind tendenziell überfordert damit, mit der Rückverfolgung von Infektionen. Und Ähnliches gilt natürlich auch für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, der in den letzten Jahren ziemlich abgebaut worden ist. Da ist wenig Power, um all solche Fragen dann beantworten zu können, besonders von denen natürlich, die in den kleineren Betrieben sind. Dass in den größeren Betrieben, wo wir auch Betriebsräte haben, Personalräte haben in den Verwaltungen, dass da in aller Regel die Regeln auch eingehalten werden und sich alle da wirklich Mühe geben, das ist, denke ich mal, unbestreitbar. Also da gibt es jedenfalls da nicht so viel Probleme. Bei den kleineren liegt ganz viel, sagen wir mal, so ein bisschen im Grauen. Vielleicht kann der Kollege vom IFO dazu ja noch mal ein bisschen was sagen, der das da erforscht, wie das ist eben. Ja? Also die im Handwerk sind, die kleineren Büros, die sind halt nicht so sehr in den großen Strukturen integriert. Und da sind aber beispielsweise in Berlin die ganz große Menge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die da beschäftigt sind und die erreicht werden sollen.
Mhm. Herr Falk, haben Sie da Infos zu?
Ja, wir sehen tatsächlich auch bei der Nutzung des Homeoffice starke Unterschiede zwischen den großen Unternehmen und den kleineren Unternehmen. Die Homeoffice-Quoten sind signifikant höher tatsächlich bei den großen Unternehmen und deutlich geringer bei den kleineren Unternehmen. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit den Branchen zu tun. Gerade bei den Dienstleistern sieht es natürlich anders aus als im verarbeitenden Gewerbe und so weiter.
Jetzt sind wir auch schon voll beim Homeoffice-Thema. Frau Dornheim, Sie haben ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, war das, diese Initiative gestartet, macht die Büros zu. Mit einem Hashtag haben dann auch viele Berichte bekommen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ins Büro immer noch gezwungen werden. Bekommen Sie die immer noch? Wie ist da so, sind da so Ihre Erfahrungswerte oder hat sich da zumindest auf der Ebene dessen, was Sie so erfahren, die Situation verbessert?
Tatsächlich leider nicht. Also zwar um den Jahreswechsel rum, aber fast.
Sorry, nach Weihnachten.
Und da gab es wirklich, also mich haben Hunderte an Nachrichten erreicht, was eben auch genau das, was der Kollege gerade angesprochen hat. Es gibt mangelhafte Kommunikation, es gibt ganz wenig Stellen, wo sich Beschäftigte wirklich auch vertrauensvoll hinwenden können, um auch dann im Zweifelsfall einen besseren Arbeitsschutz durchzusetzen. Das ist leider ähnlich geblieben, auch nach der Verordnung, also als es dann von einem reinen Appell immerhin zu einer Verordnung gewechselt ist zum Homeoffice. Und das eben bringt mich zu der leider traurigen Einsicht, dass die Unternehmen, die auch im letzten Jahr, also Ende des Jahres, am Anfang, als wir noch vor so Anfang der zweiten Welle waren, die da schon stur waren oder fahrlässig oder die Gefahr nicht ernst genommen haben, sich auch von der Verordnung haben nicht überzeugen lassen. Ich sage es nochmal, es ist wirklich eher ein kleinerer Anteil der Unternehmen, aber es sind einfach viel zu viele, wenn man sich das aktuelle Infektionsgeschehen anguckt, die da eben fahrlässig in Kauf nehmen, dass Infektionen stattfinden. Und ich kriege immer noch Nachrichten, jetzt kriege ich teilweise Nachrichten von Leuten, die sich mit den Arbeitsschutzbehörden der jeweiligen Bundesländer in Kontakt gesetzt haben, weil sie gesagt haben, bei unseren Vorgesetzten, da passiert gar nichts, die sind total uneinsichtig und wir fühlen uns einfach nicht sicher im Großraumbüro. Die schreiben dann den Arbeitsschutzbehörden und dann gibt es wirklich, habe ich jetzt schon mehrmals mitbekommen, Fälle, die Arbeitsschutzbehörde wendet sich an das Unternehmen, lässt sich schriftlich damit abspeisen, dass man entweder sagt, ja, Präsenz ist notwendig oder wir bieten ja Homeoffice an, schreibt dann den Beschäftigten zurück, wir haben quasi das Unternehmen kontaktiert und die halten sich an alle Vorgaben. Und dann hat man als Arbeitnehmerin keine weitere Möglichkeit, außer man will es wirklich ganz krass eskalieren und nimmt sich einen Anwalt und geht dann eben übers Arbeitsrecht. Aber das ist ja nichts, was die Mehrheit der Beschäftigten, also was für die ein realistisches Szenario ist.
Ja, zumal man ja dann in Zeiten der Pandemie womöglich auch noch seinen Job riskiert. Ja. Herr Falk, sind das, Frau Dornheim hat von 10-20% von Unternehmen gesprochen, die sich nicht an die Regelungen halten, wo Homeoffice möglich wäre, es aber nicht angeboten wird. Deckt sich das auch mit Ihren Studien, mit Ihren Erfahrungen?
Wir haben tatsächlich in unseren Befragungen rund 20% der Unternehmen, die überhaupt kein Homeoffice anbieten. Das deckt sich tatsächlich damit. Was auch ganz interessant ist, wenn wir uns wirklich diese, ich hatte sie schon angesprochen, diese Arbeitsmobilitätsdaten ansehen. Wir können sehen, wie viele Menschen täglich zur Arbeit fahren. Das kann man mit Mobilfunkdaten machen, das kann man appbasiert machen, wie es Google zum Beispiel macht. Da sehen wir, dass mit der Umsetzung dieses auf Bundesebene der Angebotspflicht an die Arbeitgeber für Homeoffice sich an dem Homeoffice eigentlich nichts getan hat. Das deutet auch darauf hin, dass das sozusagen keine weitere große weitere Wirkung generiert hat, dieses Recht auf ein Angebot für Homeoffice, wenn es denn möglich ist.
Mhm. Herr Hosbach, bräuchte man, also in Berlin gilt ja jetzt diese 50% Pflicht, also maximal 50% der Mitarbeiter dürfen ins Büro, außer es gibt zwingende Gründe, die dagegen stehen. Bräuchte man eine solche Pflicht auch auf Bundesebene?
Also erstmal eine ganz kleine Korrektur, dürfen gleichzeitig ins Büro, ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, also weil die Denke kommt ja von dem Infektionsschutz her, wo man halt sagt, okay, es soll nur jeder zweite Büroarbeitsplatz maximal besetzt sein. So, und wenn beispielsweise einfach mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro wollen, das gibt es auch durchaus mal, na gut, dann muss es halt eine Arbeitsorganisation geben, die das ermöglicht. Ja, dann sind wir bei irgendwelchen Schichtmodellen, wo man halt eine Arbeitszeitregelung finden muss.
Dann können die nachts ins Büro kommen.
Das geht, Gott nochmal, dann gibt es halt eine Früh- und eine Spätschicht. Mhm. So, das ist jetzt eher ein theoretischer Fall, ist aber wichtig, dass man das erklärt. Also, dass das nicht hier um eine drakonische Regelung geht, die alle irgendwo einschränkt und allen was vorschreibt, sondern dass schon auch die persönliche Situation beachtet werden muss. Das ist uns ganz wichtig, dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht hier einseitig nur gezwungen werden. Es gibt ja viele, nehmen Sie einfach einen Fall, Leute haben die Wohnungen hier in Berlin sind nicht ganz billig. Es gibt meinetwegen ein junges Paar und die haben zwei Kinder und die sollen jetzt ja auch noch Homeschooling machen und jetzt nehmen wir mal an, die arbeiten beide, also die Eltern arbeiten beide. So, jetzt sollen da also vier Leute mit einer Internetleitung und in einer, nehmen wir mal an, Drei-Zimmer-Wohnung, sollen da nebeneinander hier alle arbeiten. Es gibt auch praktische Grenzen natürlich für dieses distanzierte Arbeiten und dann wird es für die im Zweifel so sein, dass die sagen, ich gehe aber lieber ins Büro, natürlich dann in ein sicheres Büro. Und deswegen geht es auch um ein Zusammenspiel, sowohl eben von Homeoffice-Regeln wie von Testen bei denjenigen, die halt nun mal im Büro dann arbeiten wollen. So, und dass das verbindlich nicht nur in einem einzelnen Bundesland geregelt wird, sondern dass das überall geregelt wird, das erscheint mir doch sehr vernünftig und auch für notwendig.
Dann bleiben wir noch mal ganz kurz in Berlin. Gibt es denn solche Konflikte häufig, die Sie jetzt gerade genannt haben, dass Mitarbeiter gerne ins Büro wollen, aber die 50% schon erreicht sind und man dann blöd dasteht? Also haben Sie da solche Erfahrungen schon gemacht in den 10 Tagen, in denen das hier in Berlin gilt, oder war da noch zu viel Osterruhe?
Nein, die haben wir noch nicht. Ich halte das auch wirklich eher für einen theoretischen Fall, aber den kann es geben und deswegen muss es auch dafür die Regelung passen.
Herr Schirp, haben Sie solche Erfahrungen schon gespiegelt bekommen von den Berliner Unternehmern?
Ich vielleicht einen Satz nochmal zu den Zahlen. Wir sind ja doch jetzt viel mit Zahlen. Herr Falk sagte, 20% der Unternehmen bieten gar kein Homeoffice an. Ich will nur klarstellen, dass das auch nichts ist, was irgendwo jetzt den Skandal-Ausruf rechtfertigt. Ich bin, ohne jetzt dazu geforscht zu haben, sicher, dass 20% aller Unternehmen, es gibt sicher 20%, die auch gar nicht über Büroarbeitsplätze verfügen, irgendwo im Handwerk oder in der Gastronomie oder im Handel, im Lebensmittel-Einzelhandel. Natürlich sind da alle da und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz normaler Befund. Man muss sich, glaube ich, schon denen zuwenden, die überhaupt Homeoffice fähig sind. Da finde ich es einen fairen Befund, wenn Frau Dornheim sagt, da gibt es 10-20% schwarze Schafe, halte ich auch für möglich. Ob wir die jetzt mit der einen oder anderen auf Bundes- oder Landesebene einfangen, weiß ich nicht. Das sind einmal sicher die, wo es an der Kultur liegt, wo es immer noch Leute gibt, die sagen, ich glaube nicht, dass Leute zu Hause vernünftig arbeiten. Ja, die gibt es noch, werden immer weniger, aber es gibt sie. Und dann liegt es natürlich auch am Digitalisierungsgrad, das muss man auch sagen. Also wir haben engen Kontakt beispielsweise mit dem Steuerberaterverband, die bei uns organisiert sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sag mal, etwas despektierlich, der 75-jährige Steuerberater, der seine Kanzlei noch betreibt, hat da vielleicht ein bisschen weniger dran gearbeitet. Und da muss auch noch mehr dann mit Akten gearbeitet werden. Sie müssen aber alle mit Akten arbeiten und das ist auch ein Befund, warum überhaupt immer welche da sein müssen, weil nämlich die Berliner Finanzverwaltung ausschließlich per Briefpost kommuniziert. Also sind auch nicht alles an den Haaren herbeigezogene Gründe. Irgendwer muss diese Briefe dann auch schon mal öffnen und mindestens einscannen und verteilen. Und wenn das viele sind, müssen das auch mehrere Personen sein, damit die Steuerberater nicht erst dann abends um 16 Uhr die ersten eingescannten Dokumente bekommen. Und das gehört dazu, was jetzt Konflikte angeht. Also wir haben ja auch eine arbeitsrechtliche Abteilung, also bei den Gerichten haben wir keinen Fall. Ich habe mich bei der Arbeitsschutzbehörde, beim Lagezi nochmal erkundigt. Die haben ja auch so eine allerdings schon als diese Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes in Kraft trat, so eine Hotline geschaltet für Beschäftigte, die sich da beschweren können. Da gab es die ersten 2 Tage immer so zwischen 10 und 20 und seitdem zwischen
Anrufe,
0
die
und
sich,
1. Also, ja, genau, Beschwerden also, und danach ab dem dritten Tag zwischen 0 und 1. Und dann haben sie sie irgendwann nach einigen Wochen auch wieder abgeschaltet, die Hotline. Also wenn wir sagen, die Hälfte sind irgendwie grundsätzlich Homeoffice-fähig, dann haben wir in Berlin 750.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, wäre etwa die Hälfte davon 0 und 1 oder auch mal 10 am ersten Tag. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine Riesenwelle losgetreten hätte. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, was Frau Dornheim da auch feststellt. Vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt mit den Unternehmen, die wir bei uns in den Verbänden haben. Muss ich wirklich sagen, ich kenne diese Unternehmen oder wir haben mit ihnen nicht zu tun, die da irgendwie zwanghaft Menschen in engen beieinander in Großraumbüros färchen und das Homeoffice verwehren, wenn es sie gibt. Ist das sicher eine verdienstvolle Aktivität, auch das sichtbar zu machen. Aber es ist eine deutliche Ausnahme aus unserer Wahrnehmung.
Frau Dornheim, Sie wollten ja noch mal einhaken.
Ich denke, dass Professor Falk es besser weiß, aber die 20% beziehen sich ja auf Unternehmen, die Homeoffice-fähig wären. Genau. die es trotzdem nicht tun. Also das ist, dass wir natürlich, dass ich keine U-Bahn und keine Supermarktkasse von zu Hause bedienen kann, das ist irgendwie klar. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir da über die Zahlen sprechen. Und ja, Sie haben es gerade nochmal angesprochen. Also das mit der Hotline finde ich sehr spannend. Ich fürchte, dass die vielleicht auch einfach nicht bekannt genug war, weil ich bin ja, habe ich ja gerade schon gesagt, weder in irgendwelchen Amt und Würden erst recht keine Arbeitsrechtlerin und auch nur Arbeitsschutzbeauftragte und trotzdem kriege ich reihenweise diese Nachrichten von Menschen, die wirklich ja, verzweifelt sind, weil sie sich wahnsinnig Sorgen machen, weil sie Angehörige zu Hause haben, die gerade eine Chemotherapie hinter sich haben und eben dann in diesem Zwiespalt sind, riskieren sie ihre Existenz, wenn sie eben nicht weiter jeden Tag in einer vollen S-Bahn in ein volles Büro pendeln oder also priorisieren sie den Gesundheitsschutz. Und da bin ich ehrlich gesagt dann an einem Punkt, wo ich einfach das so grob fahrlässig finde von solchen Unternehmen, dass ich da durchaus sehe, dass da auch dann drakonische Maßnahmen fällig sein sollten. Mhm. Und wie gesagt, ich hab ja auch ganz viele positive Zuschriften bekommen und habe diese Liste erstellt von über 500 Unternehmen, wirklich aus allen Branchen, aus allen Größen, also von der Deutschen Bahn bis zum kleinen Anwaltsbüro, die es wirklich vorbildlich hinkriegen und alle möglichen unterstützenden Angebote machen und teilweise innerhalb von Wochen Tausende von Laptops beschafft haben, damit alle von zu Hause arbeiten können. Und deswegen, ja, ich finde, es gibt einfach keine Ausrede. Es geht ganz klar und das Risiko ist so groß und es sterben täglich so viele Menschen, dass ich finde, ja, es mag ein kleiner oder es ist ein kleinerer Anteil, aber da muss endlich mal ein bisschen schärfer durchgegriffen werden, weil, haben Sie auch gerade schon gehört, selbst die Verordnung hat da nichts daran geändert. Und wenn es dann wirklich Unternehmen gibt, die wissentlich geltendes Recht ignorieren, dann muss das sanktioniert werden. Und das ist das, was mir halt auch immer noch fehlt.
Darauf kommen wir gleich sicherlich nochmal auf die Sanktionen. Die werden jetzt möglicherweise auch in diese neue Infektionsschutzverordnung in dem Paragraphen 28b, glaube ich, heißt er, geschrieben, nach allem, was man hört. Ich möchte aber erstmal einer ersten Hörerin die Möglichkeit geben, sich an unserer Diskussion zu beteiligen, Indira Krömer aus Bonn. Ich grüße Sie, Frau Krömer.
Ja, schönen guten Tag.
Welche Erfahrungen machen Sie beim Thema Testen von Betrieben und beim Thema Homeoffice?
Also meine persönliche unmittelbare Erfahrung ist total positiv, weil bei meinem Arbeitgeber wirklich seit über einem Jahr ganz klar die Policy besteht, jede, die zu Hause arbeiten kann, ist aufgefordert, das zu tun. Es gibt eine klare Präsenzregelung, wer wann ins Büro kommen kann. Ich selber mache das einmal in der Woche in der Regel, um einfach Dinge eben wie die berühmte Post zu erledigen, damit da nichts liegen bleibt. Und das funktioniert wirklich vorbildlich. Wir bekommen wöchentlich für diese Gänge ins Büro eine FFP2-Maske kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und ab nächster Woche sollen wir auch zweimal in der Woche die Möglichkeit bekommen, freiwillig einen Selbsttest zu machen und auf Wunsch auch ein Zertifikat über das Ergebnis bekommen. Das finde ich alles großartig, vorbildlich und da fühle ich mich wirklich sehr geschützt bei meinem Arbeitgeber. Und die gegenteilige Erfahrung macht leider eine sehr enge Freundin von mir, die lebt in Ostholstein im Kreis Bad Segeberg und arbeitet aber in einem großen, überregional tätigen Autohaus. Da gibt es null Homeoffice, auch nicht für Arbeitsplätze, die dafür 100% prädestiniert wären, wie zum Beispiel Callcenter, die da die telefonische Kundenbetreuung machen. Da sind über das ganze Corona-Jahr jetzt keine Laptops beschafft worden. Und jetzt auf die Frage zu testen, hat mir die Freundin erzählt, dass der Betriebsrat befragt worden ist, wie sieht das aus, können wir uns testen lassen? Und da kam die Antwort vom Betriebsrat, die Geschäftsführung sieht das nicht vor. Es ist ja noch kein Gesetz. Und wenn wir das jetzt machen würden, kämen am Ende so viele positive Tests raus. Das wäre ja dann vielleicht schwierig, um dann überhaupt die Arbeitsabläufe noch zu regeln oder gegebenenfalls würden Werksbereiche geschlossen werden müssen. Das finde ich skandalös und fahrlässig und absolut fragwürdig. Und das geht, finde ich, in die Richtung, wie die Kollegin gerade gesagt hatte, es gibt diese schwarzen Schafe und die müssen sanktioniert werden. Und nach meinem Gefühl wäre das so ein schwarzes Schaf, weil ich finde, so geht's nicht.
Mhm. Das heißt, Sie würden sich auch für eine Testpflicht und eine Homeoffice-Pflicht, also ganz klare gesetzliche Regelungen aussprechen, so wie das zum Beispiel hier in Berlin gehandhabt wird?
Wenn es freiwillig in den Bereichen nicht geht, wo es, also ich meine ganz klar, wo es nicht geht oder wenn, wie Sie sagen, eine Supermarktkasse kann man nicht ins Homeoffice verlegen und nicht jedes Unternehmen hat vielleicht die wirtschaftlichen Ressourcen, um jetzt da plötzlich für Tausende, Zehntausende Euro die Infrastruktur zu schaffen. Aber wenn es so ganz eindeutig auf der Sicherheit mit der Gesundheit der Mitarbeiter gespielt wird, um zu sagen, wir machen das nicht, wenn wir das nicht müssen, dann riskieren wir eben, dass hier positive Mitarbeiter durchs Büro laufen, weil wir es gar nicht wissen wollen und wir machen davor die Augen zu, dann denke ich mir, dann geht es vielleicht nicht anders.
Um nochmal ganz kurz auf Ihr Unternehmen zu kommen, also Sie bekommen dann ab nächster Woche Selbsttests und die werden aber vom Unternehmen gestellt.
Die werden im Unternehmen gestellt und man macht selber den Test im Beisein einer Fachkraft. Also die Fachkraft führt das nicht durch, man führt den Test selber durch, aber die Fachkraft überwacht das, damit man das eben auch korrekt macht. Und diese Person kann dann auch ein Zertifikat ausstellen über das Ergebnis, sodass dass wir auch gegebenenfalls ein negatives Testzertifikat haben, mit allen Vorteilen, die das dann eben mit sich bringen kann. Und und wenn der Test positiv ausfallen würde, dann ist man halt aufgefordert, sofort das Haus zu verlassen und einen PCR-Test machen zu lassen, damit man dann sich in der Richtung dann auch korrekt verhalten kann. Also ich finde das vorbildlich.
Ein größeres Unternehmen, von dem Sie sprechen?
So circa 500, 600 Mitarbeiter weltweit.
Mhm. Frau Krümmer, vielen Dank für Ihre Erfahrung. Ich möchte einer weiteren Person, einer weiteren Hörerin die Möglichkeit geben, sich hier zu beteiligen. Stefanie Manns aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Frau Manns.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Sie haben schon im Vorgespräch meinen Kolleginnen geschildert, bei Ihnen gibt es kein Homeoffice. Warum nicht?
Wir sind ein inhabergeführter Baustoffhandel in der Nähe von Frankfurt. Es arbeiten 14 Personen dort. Das sind zum Teil Lageristen, LKW-Fahrer, die unsere Ware ausfahren. Und dann gibt es natürlich auch eine Truppe, die im Büro arbeitet. Disponenten, Buchhaltung etc.
Und Sie müssen ins Büro?
Wir müssen ins Büro. Wir sind einerseits tatsächlich abhängig von Strukturen, die viel mit händischen Arbeiten zu tun haben, mit Strukturen, die einfach eine physische Präsenz erfordern, einerseits. Andererseits wäre es aus meiner Sicht theoretisch durchaus möglich, Teile der Bürotätigkeiten ins Homeoffice zu verlagern. Dazu bedürfte es dann aber auch einer Infrastruktur, die schlicht nicht vorhanden ist und von der ich mir auch vorstellen könnte, um das mal als entlastendes Argument für die Geschäftsleitung zu nutzen, die tatsächlich, wie es auch die Vorrednerin Frau Krümmer, meine ich, sagte, erheblicher Investitionen bedürfte.
Man müsste Laptops anschaffen oder geht
ja,
es um?
Ja, es müsste einfach schon alleine eine Serveranbindung geschehen. Also wir haben ein recht umfangreiches Finanzbuchhaltungssoftware, das sich über Nacht über einen internen Server mit dem Warenwirtschaftssystem austauscht. Wir haben also all solche Prozesse, computer-serverbasierte Prozesse, an die man, das hat gar nicht so sehr mit dem Endgerät, mit dem Laptop zu tun, sondern es müsste schlicht erstmal so eine Anbindung an diese Leitungen passieren.
Das heißt aber, Sie sagen, im Grunde wäre es zu schwierig und zu kostenintensiv für das Unternehmen, das bereitzustellen, also auch nach einem Jahr Pandemie, oder?
Ja, im Grunde genommen ist das ein Teil. Der andere Teil, den ich aber beobachte, ist, dass es schlicht kein Interesse daran gibt, an diesen Strukturen, so wie sie vorhanden sind und von allen die physische Präsenz verlangen, also auch von den Büroangestellten, daran irgendwas zu ändern. Dazu möchte ich gerne erwähnen, dass wir von 14 Angestellten Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, einen veritablen Covid-19-Ausbruch hatten im Betrieb. 6 von uns waren erkrankt, auch meine Person. Das ist Gott sei Dank für alle 6 einigermaßen glimpflich abgelaufen, was den Krankheitsverlauf angeht. Aber es gab bereits im Vorfeld auch meinerseits viele Gespräche und Debatten mit dem Inhaber, doch hier die Hygiene- und Abstandsregeln ein wenig sorgfältiger einzuhalten. Da kriegte ich dann zwischendurch fast den Eindruck, ich wäre eine Art Corona-Hysterikerin. Und Ende letzten Jahres hatten wir den Salat. Und auch da habe ich dann erlebt, dass es für uns kaum Möglichkeiten und auch für mich kaum Möglichkeiten gab, sich an Behörden zu wenden. Also ich habe mich zum Beispiel mal hilfesuchend an unsere Berufsgenossenschaft gewandt im Anschluss an die Erkrankung, als ich dann in der Wiedereingliederung war. Da kriegte ich schnöde gesagt, da ist überhaupt keine Kausalkette sinnvoll herzustellen, wer da wen angesteckt hat. Da sind wir überhaupt nicht zuständig. Auch die Meldung, die wir selber aktiv an das Gesundheitsamt gemacht hatten, wurde uns beschieden, wir sind nicht zuständig. Für jeden Einzelnen von euch im Betrieb Erkrankten ist das Gesundheitsamt des jeweiligen Wohnortes zuständig. Und damit waren wir aber sozusagen raus aus der Kette, weil sozusagen es keine übergeordnete Stelle gab, die in irgendeiner Weise diesen Ausbruch monitort hätte.
Frau Manns, vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht ist das ja eines dieser schwarzen Schafe, von denen wir sprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Ende unserer Sendung an die Runde noch mal die Frage geben. Es wird ja jetzt diskutiert, eine Homeoffice-Pflicht für Unternehmen, die sanktioniert werden soll. Brauchen wir eine solche Sanktionierung? Die Frage geht jetzt noch mal kurz an Herrn Hosbach.
Wenn man solche Vorgaben gibt und Regeln aufstellt, dann muss es selbstverständlich auch Folgen haben, wenn die nicht eingehalten werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehört dann natürlich auch, dass es wiederum Leute gibt, Institutionen gibt, die sich darum kümmern, die das kontrollieren. Dass es Hotlines gibt. Übrigens, die Hotline in Berlin funktioniert und die hat auch viele Anfragen. Das war vorhin noch mal gesagt worden, die wäre abgeschaltet. Also da ist, glaube ich, ein Missverständnis sonst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch was die Kollegin da eben angesprochen hat mit der Berufsgenossenschaft, dass da solche Auskünfte kommen, wenn es um die Frage geht, ist Corona denn, ist das als Berufskrankheit zu werten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Sprengt den Rahmen dieser Sendung möglicherweise. Können Sie die nächste dazu machen? Das ist aber ein wichtiger Punkt.
Nochmal ganz kurz an Herrn Scherb, bitte um kurze Antwort. Was halten Sie von einer Sanktionierung, die dann möglicherweise kommt nächste Woche?
Ist aus meiner Sicht Schaufensterpolitik, die an den Zahlen nichts ändern wird. Ich denke, es ist weitestgehend ausgereizt, das Thema Homeoffice, von den wenigen schwarzen Schafen, von denen die Rede war, abgesehen. Ob die jetzt schwarze Schafe sind, häufig schwarze Schafe, die sich durch vieles nicht beeindrucken lassen. Das Thema ist der Beschäftigtenwille. Wenn ich da nicht rangehe, und das will, glaube ich, niemand, werde ich immer x% auch der Büroangestellten in den Büros haben.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Diskutieren, vielen Dank fürs sich Beteiligen, vor allem an meine Gäste. Alexander Scherb vom Unternehmerverband Berlin-Brandenburg, den wir da gerade gehört haben. Laura Sophie Dornheim, Grünpolitikerin und Initiatorin von Macht die Büros zu. Oliver Falk vom IFO-Institut und Christian Hosbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.